SWR 2 Tandem.
Es kann passieren und es passiert auch immer wieder, dass sich die Wege zweier unbekannter Menschen kreuzen und sich von da an das Leben jedes Einzelnen von ihnen auf besondere Weise verändert. Von einer solchen Geschichte erzählt Susanne Babila in Der Obdachlose, eine schicksalhafte Waldbekanntschaft.
Er begegnet mir morgens beim Joggen mit 4, 5 Tüten in der Hand. Es kam mir etwas Ärmliches, Kleines, Runzeliges, Schmuddeliges entgegen. Man wusste sofort, das ist ein Obdachloser, der wohnt hier irgendwo. Ich sagte sogar, grüß Gott, ich weiß nicht, ob er es erwidert hat, aber er lief an mir vorbei. Immer zur gleichen Zeit. Und an meinem Rundweg, als ich am Ende von meiner Joggingrunde, kam ich bei einer Grillhütte vorbei, mitten auf der Wiese. Und da sah ich ihn immer drinnen Feuer machen.
Da habe ich was ganz Unverschämtes gedacht. Ich war schlecht aufgelegt. Und ich habe sie von der Hütte aus gesehen, wie sie draußen auf dem Weg steht und immer zu mir herguckt und überlegt, ob sie hergehen soll.
Als wir uns dann jeden Tag so begegnen, war eigentlich schon erfreuliches Grüß Gott. Er hat es auch erwidert, man hat sich eigentlich schon, als ob man sich schon kennt. Und dann nach 10, 14 Tagen denke ich, jetzt gehst du mal in die Hütte rein. Du kennst ihn ja, ist ja nichts Fremdes mehr, ja?
Da habe ich mir gedacht, mach's nicht, ich bin halt... Ich habe keine Lust, nicht zum Antwort geben.
Und ich gehe rein mit meinem Hund. Und da sah ich ihn da sitzen, frühstücken, ganz ärmlich. Ein bisschen Butter war da, ein Toastbrot war es noch, glaube ich, und eine verrostete Cola-Dose, mit der hat er sich das Wasser an der Feuerstelle warm gemacht. Und da sitzt er da und ich sage, schön, morgen, so.
Ja, und sie ist gekommen und sie hat Grüß Gott gesagt und Guten Morgen gesagt und dann haben wir plötzlich gequetscht. Als wenn man schon 20 Jahre kennenlernt.
Und dann sage ich, ich wollte auch gar nichts eigentlich fragen, sage ich so, ihr Frühstück, ja, gucke ich so und denke, oh Gott. Und dann sage ich, wissen Sie was, ich bringe Ihnen morgen früh mal ein anständiges Frühstück. Und das war der Anfang.
Edeltraud Wetzel ist Lektorin, Mutter von 2 Töchtern, hat einen fürsorgenden Ehemann und lebt in gut situierten Verhältnissen in einem Einfamilienhaus in Stuttgart-Botnang. Ganz in der Nähe der Grillhütte im Wald. Doch wer ist der Mann? Warum lebt er hier? Warum hat er kein Dach über dem Kopf, kein Zuhause?
Ich habe das meiner Familie erzählt. Ja, da bringe ich heute jemanden Frühstück, natürlich einen guten Kaffee, nicht keines Kaffee. Und dann geht man nicht aus dem Haus, muss man ja was zum Essen mitbringen. Und dann ging ich beim Klinsmann vorbei, Bäcker Klinsmann bei uns in Botnang, ja. Und ich kam, er saß schon da. Ja, also.
Das Erste, was ich rausgenommen habe, das werde ich nie vergessen. Thermoskanne. Ich hab die Thermoskanne aufgemacht, die schnell wieder zugemacht. Wenn man das im Wald dreht, kommt alles zum Kaffee trinken. Ja, da war Brot drin, da war ein Brötchen drin, Marmelade, da war Wurst drin, da war Käse drin.
Das war im Januar 1997. Der damals Unbekannte sagt: Danke. Mehr nicht. Ein Einzelgänger, der vor Spaziergängern im Wald die Flucht ergreift und im Dickicht verschwindet. Scheu, verstört, allein. Er sieht nicht gerade vertrauenerweckend aus mit seinem Stoppelbart und einem durch ein Glasauge verzerrten Gesicht. Und dann ist da noch eine tiefe Narbe, die sich über Stirn und Schädel zieht, wie man unter dem strähnigen, schütteren Haar erkennen kann. Doch Edeltraud Wetzel hat keine Angst. Irgendetwas rührt sie an diesem Mann. Von nun an bringt sie ihm jeden Morgen ein Frühstück. Und dann halten die beiden einen Schwatz, reden über Belanglosigkeiten, über das Wetter oder über Fußball. Begegnungen, die zu einem täglichen Ritual werden. Fragen stellt Edeltraud Wetzel keine.
Ich bin am Frühaufsteher. Um 5 Uhr hat man mich nämlich im Schlafsack heben können. Ich musste ja Feuer machen. Die Hütte musst du auch sauber machen, du kriegst schon Frauenbesuch. Und wenn ich dann gewusst habe, ich muss Ihnen sagen, im Winter ist es ja im Schlafsack schön warm. Da steht man nicht so gerne auf. Weil wenn du aber weißt, um 7, 7:30 kommt der Frühstück, dann kannst du gar nicht mehr schlafen. Ja, dann habe ich Feuer gemacht. Und die liebe Frau Wetzel hat mir ja schon beim ersten Mal, beim zweiten Mal gleich gesagt, hau mal her. Wenn ich wiederkomme und du bist nicht gewaschen und rasiert, gibt es kein Frühstück. Ich habe mir zuerst, gedacht, dann darf sie nicht wissen, weil das ist fast unverschämt. Was bildet die sich ein? Im Sommer ist das kein Problem. Aber im Winter, ich habe kein Wasser hier. Das muss ich ganz unten im Rotwildgehege holen. Und normalerweise habe ich mir das immer abends hergekriegt. Du kannst im Winter hier kein Wasser hier herrichten. Da ist morgen Eisklumpen draus.
Wie hatte er nur so weit herunterkommen können? Wenn er sich heute, mehr als 10 Jahre danach, an seine Zeit im Wald erinnert, dann brechen immer noch starke Gefühle in ihm auf. Es vergehen Tage und Wochen, bis er sich überwindet und es wagt, sich Edeltraud Wetzel vorzustellen. Heinz Kobalt, 56 Jahre alt, obdachlos. Er zeigt ihr seinen Unterschlupf, wo er sommers wie winters übernachtet.
Mein größter Feind war der Regen. Wenn es eine ganze Woche geregnet, da unten war ein riesiger Baum gestanden. Unter dem Baum war ein Schlafsack gelegen, das war mein Schlafzimmer. Scheiße. Und dann hat es auch ein paar Mal so geregnet, dann habe ich doch in der Hütte. Sie schlafen nicht in der Hütte. Spätestens um 3 war Polizei da nachts und die jagt ja aus der Hütte. Ich bin ja nicht früh ins Bett, vor 10, 11 darf schon nicht. Mir sind sie nachts um 12 über mich drüber gestolpert, wenn Pilzezeit ist. Also, da findest du auch nachts keinen Pilz nicht, oder doch? Aber dann hat man mich auch nicht gesehen. Ja, und dann hab da unten geschlafen. Mein erster Blick war zur Hütte, und wenn da kein Rauch aufgestiegen ist, dann war ich froh. Dann war ich gewiss, die Hütte ist frei. Weil die Hütte ist ja für jeden zuständig. Das ist ja nicht so, dass ich da sage, genau, da wohne ich jetzt schon, da bin ich jetzt schon 4 Wochen und das gehört mir.
Ein Leben ohne Obdach. Der tägliche Kampf um einen Schlafplatz, die Kälte, der Hunger, die Einsamkeit. Wieso bleibt er im Wald, bei Minustemperaturen und bei Nacht? Und wie kann es sein, dass am Rande einer wohlhabenden Stadt ein Mensch so hungert, dass er auf 50 Kilo abmagert? Edeltraud Wetzel ist Heinz Kobalt ein Rätsel. Soll sie sich weiterhin um ihn kümmern, ihre Waldbesuche fortsetzen oder nicht? Will er überhaupt ihre Hilfe? Bis auf seinen Namen hat er kaum etwas von sich preisgegeben. Da findet sie einen Brief von Heinz Kobalt in ihrem Briefkasten, obwohl sie ihm nie ihre Adresse genannt hat. Der erste von vielen, die noch folgen werden.
Botnang, 15. Januar 1997. Sehr geehrte Frau Wetzel, Sie machen sich ernsthaft Sorgen um mich, das sollten Sie nicht. Gegen die Kälte kann ich mich schützen, da wird fest in den Schlafsack gefurzt, das gibt Wärme. Herzliche Grüße, Ihr Heinz Kobalt.
Derbe Worte. Doch sie schrecken Edeltraud Wetzel nicht ab. Sie bleibt an ihm dran, hartnäckig. Bis auch er irgendwann feststellen muss, dass er sich an ihre Besuche gewöhnt hat und die Gespräche mit ihr schmerzlich vermissen würde.
Und da ist mir nachmittags so beigegangen, das hättest du eigentlich sagen können. Und wenn ich ihr jetzt einen Zettel schreibe, dann weiß ich das morgen früh, wenn sie kommt. Nicht immer. Sie ist auch mal gekommen und hat gesagt, du, bevor wir weiterschwätzen, jetzt muss ich zuerst deinen Zettel lesen, wo du mir neigen hast. Und da habe ich ihr manchmal das neigeschrieben, was mich bedrückt hat. Ich kann ja die Frau nicht irgendwie belasten. Sie ist ja nicht für mich verpflichtet, da was zu tun. Aber es hat auch doch manchmal gegeben, wo ich nicht gewusst habe, das packe ich allein nicht.
Allmählich hat er rausgerückt, warum er im Wald ist und seine Geschichte. Und dass er mit 39 Jahren den schweren Autounfall hatte, Auge verloren, das ganze Gehirn, es lag ganz schwerer Autounfall. Also da hat man ihm eine Metallplatte hier reingesetzt. Und also, dass er es überlebt hat, ist ein Wunder. Und durch diesen Unfall waren viele Reha-Aufenthalt, Krankheit, Reha-Aufenthalt und wieder Krankheit. Und dann kamen Schulden, Ehe kaputt, alleine gelebt, Schulden, Miete nicht zahlen können, dann sitzt du auf der Straße.
Ich bin eigentlich unvorbereitet auf die Straße gegangen, weil ich habe gesagt, so etwas wird nicht kommen. Und es ging unheimlich schnell. Und dann kam der Gerichtsvollzieher, der hat gleich 4 Leute mitgebracht und einen Lastwagen hinausgeräumt und dann war ich fertig. Und ich habe 2 Koffer gefehlt. Da hätte ich am liebsten meine ganze Wohnung reingesteckt. Aber jetzt habe ich 2 schwere Koffer gehabt, eine Tasche und einen Rucksack. Im Rucksack habe ich, ja, da war mein Festbar drin und so, was du so brauchst. Was mache ich denn jetzt mit den Koffer, Mensch? Ich kann ja mit denen nicht rumlaufen. Ist mir eingefallen. Jetzt fahrst du mit der Straße ein paar, wie so Wilhelmer, dann gehst du auf den Neckarsteig rauf, da hat es Bänk, dann kannst du ja mal nachsitzen. Und überlege, wie es weitergeht. Das habe ich gemacht. Ja, was mache ich heute Nacht? erstens einmal wegen Wetter. Und ich habe dann unter der Brücke beim Daimler ein Plätzchen gefunden für nachts. Schlafsack habe ich nicht, also früher muss ich nicht. Dann haben wir das ein bisschen Dreck auf die Seite geschoben, mich nachgelegt und da gleich eingeschlafen. Und nachts um 2:30 hat mir noch einer mit seinen Fies auf den Schädel aufgeschlagen und hat geschrien, da liege ich schon 30 Jahre, da hast du keinen Platz. Glotz, dass du verschwindest.
In der Obdachlosenszene sind die guten Plätze längst aufgeteilt, lernt er. Eine Odyssee beginnt. Am Hauptbahnhof, auf den Bänken der U-Bahn-Stationen, kann sich Heinz Kobalt in der Nacht nur wenige Stunden aufhalten. Und das Männerwohnheim im Stuttgarter Norden ist für ihn ein Albtraum. Alkoholiker, gewalttätige Männer oder vom Leben Verwirrte machen ihm Angst. Er nimmt Reißaus und fährt mit der S-Bahn zum Flughafen.
Da bleibe ich da heute Nacht. Das ist gleich festgestanden, weil da hinten ist warm. Trocken ist auch. Und da habe ich mir ein Plätzchen gesucht. Ich habe mir gedacht, da wird vielleicht die Polizeikontrolle nicht so oft vorbeilaufen. Ja, ich habe mich am Eisraum noch so ein bisschen nachgelegt. Oh, jetzt kommen sie, lieber Gott. Ja, und dann sind wir reingekommen und dann hat der eine gesagt, jetzt wollen wir gucken, ob wir wieder ein Neuer bei uns sind. Ah ja, hat er noch gesagt, dahinter haben wir schon einen. Was ich da machen denn? Um euch nicht anzulegen, ich tät gern heute Nacht da schlafen. Hast du einen Ausweis? Den hätten wir gern, den brauchen wir. Ja, den hat den Ausweis gegeben, den hat er seinen Kollegen gegeben, der ist ein paar Meter weiter weggegangen und hat über Funk das Ding überprüft und er hat mich gefragt, ob ich auch ein Flugticket nach nirgendwo hätte.
Die Polizei lässt ihn übernachten. Doch auf Dauer ist auch der Flughafen kein guter Schlafplatz. In die Stadt zurück will er nicht. Der Wald wird seine letzte Zuflucht. Dort richtet er sich ein. Edeltraut Wetzel hilft ihm dabei.
Wenn ich zu Hause was gekocht habe, wo ich gewusst habe, er kann sich das aufwärmen, dann habe ich einen Topf mitgebracht, einen Tupperschüssel oder was. Der war hier eingerichtet mit Küche, mit Töpfen.
Da ist alles da gewesen.
Ja, ich habe ihm deine Säge in den Wald gebracht, damit er sich das Holz morgens machen kann. Ein Beil habe ich ihm gebracht. Das hat er alles unter der Bank versteckt.
Dieses Mal kommen, dann sagt er, du hast keinen Kühlschrank. Da willst du mir jeden Tag ein Rucksäckchen voll Strom rausbringen. Ach, sagt er, bist du ein dummer Kerl. Nächsten Tag hat sie einen Spater mitgebracht. Dann sind wir im Wald einmal ein Loch ausgehoben. Einen luftdichten Kiebel rein, mit dem Boden wieder zudeckt. Das war mein Kühlschrank. Mein Cola, wo ich da draußen einen trinken durfte, das war schön kalt. Und genauso hat sie mir mal einen Bund Zwiebel, so Steckzwiebel gebracht. Sag ich, was hast du mit denen vor? Soll ich mir heute einen Gulasch machen? Ach, sag ich, jetzt tust du das Frühstück. Dann sind wir im Wald rein, dann haben wir die. Das war der erste Garten, wo ich gehabt habe. Das heißt, ich war dort. Ja, fast daheim an der Heide. Sie hat mir auch nicht nach Frühstück gebracht. Ich bin mal da gesessen mit meinen schönen Schuhen. Mit denen bin ich ganz hoch durch den Wald gelaufen. Die waren nichts mehr wert.
Ist ja klar, wenn man im Wald lebt, weiß man, da hat man nichts Richtiges.
Seehundfellschuhe hat sie mir gebracht. Ich bin den ganzen Winter durch den Wald gelaufen. Ich habe nie nasse Füße gehabt.
Ja. Sachen von zu Hause. Ich sage ja, ich denke manchmal, von hinten hat der Herr Kobalt oft ausgesehen wie mein Mann.
Ja, was hat eigentlich Herr Wetzel zu dem Engagement seiner Frau gesagt, ihren täglichen Rendezvous im Wald?
Ja, also im Prinzip war ich mit den ganzen Unternehmungen meiner Frau mit einverstanden. Und wir haben uns auch hin und wieder beraten. Aber ich habe das also unterstützt im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Mein Mann, bevor ich gegangen bin, habe ich ihm das Frühstück gebracht. Ich bin meistens um 7 und dann hat er gefrühstückt. Dann habe ich es mir hergerichtet.
Ja,
und natürlich die Brötchen vom Tag vorher. Wir haben ein Brötchen aufwärmen. Ich sage, okay. Aber ich bin gegangen in den Wald, habe frische Brötchen beim Klinsmann geholt. Und das hat er ab und zu mal gesagt. Er würde die aufgewärmten Brötchen bekommen, aber mein Waldmensch bekommt die frischen.
Doch warum macht Edeltraut Wetzel das alles? Sie ist weder einsam, noch plagt sie Langeweile. Ganz im Gegenteil. Sie hat Kinder, Enkel, einen Ehemann, eine pflegebedürftige Mutter und einen anspruchsvollen Job. Heinz Kobalt hat sie das auch gefragt und keine Antwort bekommen. Vielleicht hat es mit ihrer Geschichte zu tun, sagt Edeltraut Wetzel.
Ich bin ein Flüchtlingskind. Ich bin ja aus dem Sudetenland geflüchtet mit 3 Jahren. Und wir sind im Unterfränkischen evakuiert gewesen, hatten gar nichts, es war ein Dorf. Und da wurden ja die Flüchtlinge auch seinerzeit behandelt, wie heute, kann man fast sagen, wie die Ausländer heute zu uns kommen. Aber ich habe das als Kind überhaupt nicht so empfunden. Ich bin bei den Bauernkindern gut angekommen, ich war immer beliebt bei denen, vielleicht war das meine Art so. Ich habe von denen immer zu essen auch bekommen, wenn es nur ein Butterbrot war, da war man froh drum. Ich habe auch mal was zum Anziehen bekommen von einer Nachbarin. Und das muss ich vielleicht sagen. Und ich habe gesehen, er nimmt es an. Und ich sehe ihn heute immer noch, wenn ich gegangen bin, war das ein Lächeln. Und da hat er mich teils auch begleitet zum Auto manchmal. Und es war immer Freude in dem Menschen, obwohl er so tief unten war und hat nichts gehabt im Wald. Und er war so unkompliziert war er. Und auch gar nie den Eindruck im Wald gemacht, als ob er so ein armer Mensch war. Aber er war ja arm.
Manche Nachbarn schütteln den Kopf, verstehen nicht, warum sich Edeltraud Wetzel für den Penner im Wald engagiert und fürchten sich vor ansteckenden Krankheiten. Auch im Freundeskreis wird kaum darüber gesprochen. Ein Zeichen der Missbilligung, meint Edeltraud Wetzel. Aber das macht ihr nichts.
Ich habe auch das Gefühl, er hat mir das auch rübergebracht. Er nimmt es gerne an. Ich habe auch gesehen, er freut sich. Wenn ich kam vom Weiden schon, da hat er schon gewunken. Und ich habe schon gepfiffen dann mit der Zeit. Und ich habe schon Weiden Kuckuck gerufen. Und ich habe gesehen, der freut sich so, der Mann. Und das hat mich auch gefreut. Wenn ich gegangen bin, allein zu meinem Auto, war ich eigentlich auch immer, no, jetzt hast du wieder jemand eine Freude gemacht, der Mann ist glücklich und zufrieden. Das hat mir eigentlich auch sehr viel gegeben.
2 Jahre sind seit dem ersten gemeinsamen Frühstück im Wald vergangen. Heinz Kobalt ist inzwischen 59. Doch das Waldleben hat ihn erschreckend altern lassen. Die Zähne fallen ihm nach und nach aus, seine Beine machen nicht mehr so mit, wie er will, und schmerzen nach stundenlangen Wanderungen durchs Gehölz. Dazu kommen die höllischen Kopfschmerzen, die ihn seit dem Unfall quälen. Und die Kälte.
Bodnang, 14. Januar 1999. Liebe Frau Wetzel, stellen Sie sich vor, Sie liegen im Bett, werden wach und über Ihnen liegt eine dicke Schneedecke. Sie heben den Kopf und schon rutscht Ihnen eine Handvoll Schnee den Rücken hinunter. Brrr! Besuche morgen um 9 Uhr, wie Sie mir geraten haben, die Fachstelle für Verhinderung von Obdachlosigkeit beim Tagblattturm. Wäre es also möglich, dass Sie ein paar Sekunden früher an die Sonnenuhrhütte kommen, damit ich meinen Termin einhalten kann? Liebe Grüße, Heinz Kobalt.
Er sehnt sich nach einem Dach über dem Kopf, einer Heizung, ein Herd, ein Bad. Lange hat er darauf verzichtet. Doch die Suche nach einem Obdach ist schwerer als gedacht. 4 Monate dauert es, bis Heinz Kobalt mit Hilfe von Edeltraud Wetzel eine Bleibe findet.
Naja, dann habe ich mich eben erkundigt bei der evangelischen Kirche. Ich habe geschrieben an den Bürgermeister auch, Briefe geschrieben. Ja, und da kam wenig Antwort. Auf jeden Fall, er kam dann durch die evangelische Kirche nach Lugensland bei einem Pfarrer. Neben der Kirche stand ein ganz alter, ausrangierter Bauwagen, war das. Den hat er bekommen, ja. Aber ein ganz dreckiger. Den haben wir erst eingerichtet. Es war nur ein Stahlbett drin, nur eine kleine Kochnische und dreckig war der. Den haben wir erst mal 3 Tage geputzt, kurzum. Und da hat er noch 100 D-Mark zahlen müssen an der Herrn Pfarrer.
Eine Waschgelegenheit gibt es nur auf der Toilette im Gemeindehaus. Auf das Blechdach des ausrangierten Bauwagens trommelt der Regen. Ein ohrenbetäubender Lärm. Nur weg hier, raus aus der Trommel, denkt er jede Nacht. Sehnt sich nach der Stille im Wald und träumt von seiner Sonnenuhrhütte. 5 Monate später schreibt er einen Brief an Edeltraud Wetzel und kündigt eine Urlaubsreise an.
Luginsland, 19. Oktober 1999. Liebe Frau Wetzel, bitte vormerken, vom 23.07. bis 25.07.2000 bin ich nicht zu Hause, egal wo das sein mag. In dieser Zeit bin ich in Österreich, Formel 1 Grand Prix in Zeltweg. Muss dem Michael Schumacher den Weg zeigen und die Reifen kontrollieren? Nicht, dass wieder einer fehlt. Mit sportlichen Grüßen, Heinz Kobalt.
Heinz Kobalt reist nicht nach Österreich. Ihn zieht es wieder zurück in den Bodnanger Wald. Dort wandert er stundenlang, kreist um die Grillhütte, sein altes Zuhause. Es wird wieder Herbst. Die ersten Blätter fallen von den Bäumen und Heinz Kobalt erinnert sich an die kalten Winter im Wald. Was tun? Im Bauwagen erstickt er. Doch für das Waldleben fühlt er sich zu alt. Er verlässt Luke ins Land und geht zurück in die Stadt, nach Stuttgart. Ein Männerwohnheim der evangelischen Kirche bietet ihm Unterschlupf. Als Edeltraut Wetzel ihn dort besucht, ist sie entsetzt.
11 Quadratmeter, auch nur ein Bett, eine Elektriplatte, dann war noch ein kleiner Kühlschrank dabei, das war auch ein Waschbecken. Und auf dieser Etage hat er sich noch mit 5 Trunkenbolde, muss man schon sagen, die Toilette und die Dusche teilen müssen. Dafür 450 D-Mark. Jeder einzelne, 450 D-Mark für 11 Quadratmeter. Da war nichts drin, kein Vorhang, nichts. Da habe ich mich immer wieder mit der evangelischen Kirche in Verbindung gesetzt. Sie sollen mir einen Wohnberechtigungsschein besorgen, dass ich an die Wohnungsunternehmen gehen kann. Ja, die lassen sich immer Zeit, es verging ein halbes Jahr. Und dann habe ich wieder gesprochen und dann sagt die, ja, wir gucken immer, dass die Leute sich integrieren und so. Und da sage ich, integrieren, die sind doch normale Menschen.
Kirchliche Sozialarbeit oder Abzocke? Edeltraut Wetzel packt die kalte Wut. Sie kümmert sich jetzt selbst und wird nach kurzer Zeit fündig. Eine kleine Sozialwohnung mit Wohnberechtigungsschein. Damit scheint die Obdachlosigkeit ein Ende zu haben. Heinz Kobalt freundet sich sogar mit einer 80-jährigen Nachbarin an, die ihn jeden Sonntag in den Gottesdienst mitnimmt. Edeltraut Wetzel ist sich sicher, ihr Schützling steht nun auf eigenen Beinen und braucht sie nicht länger. Doch das erweist sich als Irrtum. Am 3. März 2003 findet sie einen Zettel auf dem Esstisch der Wohnung.
Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Ich gehe wieder dorthin, wo ich hingehöre. In den Wald. Es tut mir furchtbar leid. Heinz Kobalt.
Die Hausverwaltung teilt Edeltraut Wetzel mit, Heinz Kobalt habe monatelang keine Miete überwiesen. Sie alarmiert die Polizei und lässt nach ihm suchen. 2 Wochen später taucht er auf. Seither sind die beiden per Du. Heinz sagt sie, was hast du da für einen Mist gebaut? Er antwortet, gut, dass es vorbei ist.
Er hat eine Kaufsucht entwickelt. Da waren also 4 große Kartons mit Münzen. Geschirr, ich glaube 3 Teeservice, Pakete, Lebensmittel, ich glaube 3 Dosenöffner, elektrische Wahl standen da und lauter solche Sachen. Und da sind wir zu dem Entschluss gekommen, mit seiner Einwilligung natürlich, dass ich eine Generalvollmacht übernehme beim Notar und dass er geschäftsunfähig wird, dass er keine Geschäfte mehr tätigen darf. Und ich habe extra ein separates Konto eröffnet und da geht heute alles, da geht seine Rente drauf und alles geht ab und dann bleibt eben so und so viel. Und er hat es damals 25, im Endeffekt waren es 25.000 Euro Schulden gehabt. Und wir haben es geschafft in 9 Jahren. Er ist heute schuldenfrei.
Stuttgart, 9. Oktober 2003. Liebe Edeltraut, es ist wieder einmal an der Zeit, dir Danke zu sagen. Auch wenn es für mich sehr hart war und ich dich oft in die Hölle hätte wünschen mögen. Auch wenn ich manchmal den Spruch vom Götzen gesagt habe, musste ich später feststellen, Edeltraut Wetzel hat wieder einmal recht gehabt. Im Januar noch ein Berg von unerledigten Schriften. Und was ist noch übrig geblieben? Ein Hügelchen, über das man gehen kann. Heiligsblechle. Mit lieben Grüßen, Heinz.
Heinz Kobalt lebt noch immer in seiner 2-Zimmer-Wohnung im Stuttgarter Westen. In der Kirchengemeinde hat er Freunde gefunden. In einem Seniorenzentrum ist er ehrenamtlicher Helfer und schiebt Rollstuhlfahrer zum Gottesdienst. Und bis heute zieht es ihn in die Sonnenuhrhütte. Als Spaziergänger. Dort träumt er sich zurück und riecht den Duft des frischen Kaffees, den Edeltraut Wetzel ihm damals jeden Morgen gebracht hat. Und manchmal schreibt er ihr einen Brief.
Vielleicht wäre es nicht ganz unwichtig, wenn Frau Wetzel weiß, auch wenn sie von mir wenig kriegt, aber dass das mit Sicherheit vom Herzen kommt, was ich hier gebe.
Es sind Tausende, kann man sagen. Das sind alles Briefe, Tausende. Und manche, ja, weggeworfen, da geht's weiter. Und jeder ist geschrieben, schön geschrieben. Und jeder Brief endet mit ganz lieben Grüßen. Liebe Eltern, wünsche dir noch alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen auf all deinen Wegen. Auf jedem Brief steht dieser Satz.
Der Obdachlose. Eine schicksalhafte Waldbekanntschaft von Susanne Babila. Sie hörten eine Produktion aus dem Jahr 2012.